Ein Mann aus Deutschland fährt nach Zürich zu einer Bank, um dort Geld anzulegen. Und er geht zum Bankschalter und der Mann am Schalter fragt ihn, ja, wie viel möchten Sie denn anlegen? Und dann beugt sich der Deutsche vor und flüstert, 5 Millionen Euro. Dann sagt der Mann am Schalter, Sie müssen nicht flüstern, Sie können ruhig laut reden, in der Schweiz ist Armut keine Schande. 5 Millionen Euro. Für die einen viel, für die anderen für ein paar wenige wahrscheinlich sehr wenig, aber für die allermeisten ist das ein Haufen Geld. Julia ist ja eingestiegen mit der Frage, wer von euch hat ab und zu mal so einen Tagtraum? Wer träumt davon, im Lotto zu gewinnen? Ich bin da hinten gestanden und ich habe gesehen, es war wohl ein bisschen peinlich, da die Hand zu heben. Oder wir sind hier in einer außergewöhnlich heiligen Gemeinschaft unterwegs. Also Tatsache ist, ich habe ab und zu solche Träume. Und ich erinnere mich, einmal hat mein Kollege Thomas gepredigt und er hat seine Predigt genau mit so einer Frage begonnen. Was würdest du tun, wenn du 50 Millionen Euro hättest? Ganz großer Betrag. Und ich war weg. Ich konnte der Predigt nicht mehr folgen. Ich war eine halbe Stunde lang oder dreiviertel Stunde, geht ja länger, war ich komplett absorbiert, nur mit dieser Frage. 5 Millionen Euro, gönnen wir uns doch mal einen Tagtraum. Gönnen wir uns doch mal für einen Moment die Idee, dass morgen ein Notar anruft und der berühmte Onkel aus Amerika, den wir nicht kennen, dir 5 Millionen Euro vermacht hat. Was würdest du tun? Endlich das Haus am See kaufen. Ich finde einen Gärtner anstellen, nie mehr Hecken schneiden, gell, ein Dauerabo. Mein Freund Manfred, der heute hier ist, der würde vielleicht sich einen goldenen Opel Senator kaufen. Gell? Der ist Opel-Automechaniker. Was würdest du tun? Das Verrückte ist, wenn ich mich da hinein meditiere, dann ist das für mich emotional richtig schön. Also das ist ein schönes Gefühl, darüber nachzudenken, was ich tun würde, wenn ich so viel Geld hätte. Ich fühle mich sicher, es gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, es gibt mir ein Gefühl von Macht, ich habe von Optionen, ich kann plötzlich ganz viele Dinge tun, ich bin handlungsfähig, das ist total verrückt. Und offensichtlich bin ich da affin und kann mich da drin auch verlieren. Jetzt sind wir aber in einer Predigt über eine Predigt oder über eine Predigtserie über eine Predigt, nämlich die berühmteste, die wildeste, die herausforderndste, vielleicht auch die schönste Predigt, die Jesus gehalten hat, die sogenannte Bergpredigt. Er steht auf einem Berg, so wie ich auf der Bühne, und seine Freunde, Jünger, Menschen, Interessierte, alle so wie wir, eine wilde Mischung aus Menschen hört ihm bei seiner Predigt zu und alle sind total geflasht über das, was Jesus zu sagen hat. Und wir schauen uns heute nur ein paar wenige Zeilen an. Jesus sagt heute zu uns Folgendes, ich denke, wir dürfen das 1:1 übertragen, wir sind eine Menge in der Mannschaft, so wie damals auch. Jesus sagt Folgendes, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Das ist die Botschaft, das ist der Punkt heute. Häuft in dieser Welt, sagt Jesus, keine Reichtümer an. Also lasst es bleiben, Ausrufezeichen, Aufforderung. Fangt gar nicht erst an, versucht gar nicht Energie aufzuwenden, um reich zu werden, um Wohlstand zu generieren, um viel Geld oder viel Aktien oder viel Immobilien oder viel Besitz zu haben. Lasst es bleiben. Und ich finde, nach diesem schönen Tagtraum ist das ein bisschen wie das Bein von Toni Groß im Spanienspiel, gell? Das da mal stehen bleibt und mich haut es erstmal kräftig hin. Jesus sagt, lass es bleiben, denn, gell? Begib dich gar nicht erst auf diese Reise. Wende keine Energie auf, keine Kraft auf, um reich zu werden, um Wohlstand anzuhäufen. Wichtig ist, es geht hier nicht darum, ob man reich ist oder nicht, sondern die Frage ist, wofür lebe ich? Was ist das Ziel meines Lebens? Wonach richte ich mich aus? In welche Richtung bewege ich mich? Jetzt finde ich natürlich, okay, ist schon eine schöne Aussage von Jesus, aber ich finde es eher herausfordernd. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an, aber ein bisschen plausible Gründe wollen wir natürlich schon wissen. Warum sagt Jesus, wir sollen keine Reichtümer anhäufen? Und er hat verschiedene Argumente und die schauen wir uns jetzt mal einzeln an. Das erste Argument ist, die Reichtümer, die wir auf dieser Welt, die wir in dieser Zeit anhäufen, die werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Dann sagst du, ja, Gott sei Dank, ich habe mein Geld in Krypto angelegt. Gell? Da gibt es keine Motten, keinen Rost. Muss natürlich sehen, damals waren die Möglichkeiten für Geldanlagen, die waren viel beschränkter als heute. Gold, teure Kleidung, Diamanten, Edelsteine, Metalle, alles Mögliche. Da war natürlich die Gefahr von Motten und Rost groß. Wobei wir auch unsere Variante von Motten und Rost haben in unserer Zeit. Ich würde mal sagen, volatile Märkte heißt es wohl, habe ich mir sagen lassen, Zinsen oder Inflation. Also der Punkt ist, ich habe hier ein Beispiel dabei, wie Geld Wert verliert. Also wenn du zu deinem Geburtstag, also ich bin 1978 geboren, wenn mir da meine Oma 1 Million Mark geschenkt hätte, beziehungsweise, ja, dann wäre das jetzt noch 40 Euro wert. Habe ich es richtig gerechnet? Nicht, gell? Jetzt haben wir es schon wieder. Wahrscheinlich hätte sie mir 2 Millionen geschenkt. 100 Mark, 40 Euro, oder? Ja, also dann sind es 1 Million, sind 400.000. So, also ich schaffe es vielleicht doch noch mit dem Millionär irgendwann. Aber wenn man so grob rechnet, naja, ihr kommt mal zu Leib und Seele unserem Gastroangebot. Meistens verrechne ich mich zu euren Gunsten, gell? Beim Bedienen. Also, was ich eigentlich hier sagen will, es ist, Geld verliert Wert, gell, das wissen wir. Und das ist ja auch was ganz Normales. Und wer viel Geld hat, das ist das Argument von Jesus, der muss erstens viel Zeit und Energie verwenden, um dieses Geld anzuhäufen. Und nachher muss er viel Zeit und Energie verwenden, um diesen Wohlstand zu schützen. Weil da gibt es wie so eine Entropie des Geldes, das zerfällt, das will weg, das zerschmilzt. Wenn wir nichts tun, wenn wir nicht aktiv uns anstrengen, dann verschwindet unser Vermögen wieder. Das heißt, das Geld bindet Zeit, der Wohlstand bindet Energie und ich bin nur beschäftigt damit, mein Geld zu halten. Da sagst du, ja, das ist vielleicht auch ein blödes Beispiel mit der Inflation, kauf dir doch eine Immobilie, kauf dir doch ein Haus, das ist wertbeständiger. Ja und nein, du wirst nie gewappnet für irgendwelche Krisen. Das nimmt mich in Beschlag, das nimmt mich gefangen. Und Einbrecher gibt es übrigens bei uns auch, die was von unserem Geld wollen. Der größte Einbrecher ist wahrscheinlich unser Staat. Wenn ich hier 1 Million Euro oder 5 Millionen Euro habe, der wird Wege finden, dieses Geld abzugreifen. Und ich bin beschäftigt und ich muss hier Leute gut bezahlen, die wiederum hier ihren Zehnten geben, das ist ein großer Vorteil, gut bezahlen, damit der Staat nicht mehr mein ganzes Geld wegnimmt. Oder andere Art von Einbrechern, habe ich mir sagen lassen, ist die Ex-Frau oder Ex-Mann, die wollen auch was vom Vermögen. Schlechte Berater, Boris Becker, der hatte mal 100 Millionen Euro, dann ging er pleite, schlechte Berater. Wer einen großen Kuchen hat, der muss diesen Kuchen verteidigen. Gell? Der muss immer dafür sorgen, dass dieser Kuchen geschützt ist. Weil es gibt viele Menschen, die was haben wollen vom Kuchen. Jetzt hatten wir diesen Erpressungsfall der Familie Schumacher von jemand aus Konstanz. Jeder will was von dem Kuchen haben. Am Ende sogar die eigenen Kinder, die Erben. Gell? Die wollen es auch schon haben. Salomo, der reiche König der Bibel, der kotzt sich da mal so richtig aus im Buch Prediger, könnt ihr nachlesen, sagt, was soll das alles? Gell? Da strenge ich mich an, machen Vermögen, gell, und am Ende erbt es irgendjemand und die machen damit, was sie wollen. Gell, da so richtig, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr. Da sagt Jesus, lasst bleiben, das macht gar keinen Sinn. Benutzt eure Energie und Lebenskraft nicht, um reich zu werden. Ihr seid nachher ganze Zeit nur damit beschäftigt, diesen Wohlstand zu erhalten. Das ist das erste Argument. Und das zweite, dass Jesus uns lehrt, die Gegenwart immer von der Zukunft her zu denken. Wir können das in der Bergpredigt, Seligpreisung, Matthäus Kapitel 5 und 6 immer beobachten. Er stellt alles, was wir tun und sagen, stellt er in die Perspektive dessen, dass es noch ein anderes Leben gibt, dass noch eine andere Epoche auf uns zukommt. Wir sprechen Jesus spricht vom Reich der Himmel oder vom Königreich Gottes. Vor uns liegt eine Zeit, in der wird sich die Herrschaft Gottes durchsetzen. Auf diese Zeit gehen wir zu. Da wird der Wille Gottes, so wie wir beten, dein Wille geschehe, wird dann immer, immer passieren. Wir sprechen da vom Himmel oder vom Himmelreich. Das ist die Welt, die Epoche, die vor uns liegt. Und manchmal, wenn wir hier miteinander unterwegs sind, wenn wir Gott anbeten, wenn wir als Christen miteinander leben, spüren wir schon ein klein bisschen einen Vorgeschmack auf das, was kommt, auf dieses Himmelreich. Also da kommt eine Zeit, in der Gott König ist, absolut uneingeschränkt, unangefochten König. Und dann leben wir hier in Frieden miteinander. Und in dieser Zeit sind Euros komplett wertlos. Das bringt nichts, das Papier. Gell? Das kann man als Klopapier benutzen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob man überhaupt noch Toiletten hat dann in der Zeit. Gold, gell? Das ist Bauschutt DK2, da nimmt man zum Straßenverdichten sowas. Gell? Das braucht kein Mensch mehr. Edelmetalle, Immobilien. Ich glaube auch nicht, dass es in dieser himmlischen Welt ein Grundbuchamt gibt. Wenn ich einen Acker will, dann frage ich, ob ich den haben kann. Und der andere sagt, ja klar, ich brauche den nimmer. Oder ich hätte ihn gern, aber nimm ihn du, da hast mehr Freude dran. Da gehen wir auf eine Zeit zu, wir gehen in eine Welt, da spielt dieser Reichtum keine Rolle. Der ist dann komplett, komplett wertlos. Und Jesus sagt, wer sich jetzt hier anstrengt, der vergeudet sein Leben, der verschwendet seine Energie, der verschwendet seine Lebenszeit. Ich habe beim Vorbereiten kam mir das Bild von einem Ehepaar, die bauen ein Haus. Und dieses Haus steht in einem Flusstal, wo ein Staudamm gebaut wird. Gell? Aber das Haus ist halt sehr, sehr günstig. Und sie können dieses Haus bauen und die Bauzeit für diesen Staudamm sind 5 bis 10 Jahre. Ich habe die KI von Microsoft gebeten, mir das mal ein bisschen darzustellen. Entsprechend sieht es auch aus. Gell? Aber es bringt ein bisschen was zum Ausdruck. Gell? Dieses Ehepaar, das verliebt sich in das Haus und sie geht dann nochmal zusätzlich arbeiten und sie arbeiten an dem Haus, machen es immer schöner. Gell? Ihr ganzes Herz hängt an diesem Haus. Sie leben für dieses Haus. Und das im Schatten von diesem Staudamm, der Tag für Tag für Tag für Tag höher wird. Und nach 10 Jahren ist er natürlich nicht fertig, wir sind ja in Deutschland. Aber nach zwölf, und dann muss alles raus, alles wird wieder abgebaut und sie müssen raus, das Wasser kommt und alles säuft ab. Alles säuft ab. So ist es mit dem Staudamm, das ist das Ende unseres Lebens. Das kommt jeden Tag näher. Jeden Tag kommt es näher auf uns zu. Und dann, wenn wir dann dastehen oder wenn Jesus wiederkommt, dann spielt es keine Rolle mehr, was wir angehäuft haben. Unser Besitz ist wertlos. Das ist für mich aktuell eine große Herausforderung, meine Frau und ich. Wir haben gerade so ein Umbauprojekt. Ich will da nicht mein Herz dranhängen. Natürlich, wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Das ist ja super. Das macht auch Freude. Das darf auch. Aber es soll nicht mein Lebensinhalt werden. Das sollte nicht unser Lebensinhalt werden. Kann man machen, sagt Jesus, aber dann hat man sein Leben schlicht und ergreifend vergeudet. Er schlägt stattdessen vor, und stellt diesen Reichtum an der Welt entgegen, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Da sind sie sicher, da sind sie safe. Also investier heute in die zukünftige Welt. Die ist nämlich ewig, die ist nicht dem Verfall und die ist auch nicht der Endlichkeit der Zeit preisgegeben. Da gibt es auch keine Inflation, da gibt es auch keine Diebe und Einbrecher. Alles, was ich heute in die Zukunft investiere, das habe ich, davon kann ich dann leben. Und wie heißt die Währung der Zukunft? Wie heißt die Währung der zukünftigen Welt? Liebe, genau. Liebe und gute Taten, beides. Und das ist keine Gesetzlichkeit. Gell? Liebe und gute Taten, das ist eine Währung, die geht in die zukünftige Welt hinein. Ich habe uns hier mal so einen Lappen mitgebracht. Die Alten werden sich noch erinnern. Kennt ihr das noch? 50 Mark, deutsche Mark, das war noch ein Geld, ich weiß. Ich habe selber gedacht, bin ich jetzt nostalgisch geworden, als ich das angeschaut habe und da kamen diese Gefühle, was man mit 50 Mark, da konnte man essen gehen mit vier, fünf Leuten, das war richtig Geld. 1990, als es mit der DDR zu Ende ging, gab es ja Millionen von Menschen, die haben in der ehemaligen DDR gewohnt und die hatten eine Währung, die war wertlos, die deutsche Ostmark hieß es. Und die Bundesbank hat dann ein Angebot gemacht und hat gesagt, ihr könnt die ersten 1000 Mark, Ostmark, 1:1 in Westmark wechseln. Ihr könnt euch mit dieser Währung, die keine Zukunft mehr hat, die auch kein Potenzial mehr hat, ihr könnt euch da rausretten. Und ihr könnt es tun, indem ihr euer Geld umtauscht, indem ihr euer Geld umwechselt. Kann man jetzt darüber diskutieren, wie großzügig das Angebot der Bundesbank war, aber eines weiß ich, Jesus macht uns ein ganz ähnliches Angebot, das ist definitiv großzügig. Und er sagt, ihr könnt euch auch quasi euer Kapital jetzt umwandeln in ewiges Kapital. Ich zitiere ja aus Lukas, der die Feldrede von Jesus aufgeschrieben hat. Und wir sehen, es klingt ganz ähnlich. Vermutlich auch dieselbe Rede, nur von zwei verschiedenen Leuten gehört und ein bisschen anders interpretiert. Und Jesus sagt dem Lukas, verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Sammelt euch auf diese Weise einen Vorrat, der nicht alt wird und niemals zu Ende geht. Einen Schatz im Himmel. Diesen Schatz kann kein Dieb stehlen und keine Motte zerfressen. Als Sparkasse bietet ja aktuell Echtzeitüberweisungen an. Gell? Es geht dann in 0,001 Sekunden und Jesus bietet uns das auch an. Wir können jetzt unser Kapital, unser Geld benutzen, um Liebe und gute Werke und um Freude zu vermehren. Und wenn wir das jetzt tun, haben wir in die Ewigkeit investiert. Wenn wir es nicht tun und warten, bis wir tot sind, säuft unser Haus, säuft alles, was wir haben, einfach ab. Ist wertlos, sinnlos, vergeudete Zeit, vergeudetes Leben. Das ist die Einladung von Jesus. Jetzt klingt es hier alles sehr technisch und so ein bisschen wie eine Finanzberatung, komme ich mir hier langsam vor. Das ist gar nicht so der Punkt. Ich will euch noch eine Geschichte erzählen, die das zum Ausdruck bringt, welchen Charakter das hat, wenn wir unser Geld investieren in Liebe, wenn wir unser Geld umwandeln. Das hat immer schon sofort eine Dividende. Wir waren mit unseren 5 Kindern im Urlaub in den Bergen, die waren alle noch klein, die saßen da alle noch in irgendwelchen Plastikteilen im VW-Bus drin. Schnulli, kennt ihr ja vielleicht. Und wir fahren da rum und dann kam plötzlich ein Wolkenbruch. Wolkenbruch und ich sehe, 2 Männer stehen unter einem Baum und suchen Schutz unter diesem Baum. Wir sind mit dem Auto vorbeigefahren, denkt, da halten wir schnell, vielleicht können wir die ja mitnehmen. Fahren wir hin und halten. Ja, es wäre super, ihr könnt uns mitnehmen. Dann haben sie sich noch ins Auto gequetscht, dann war das Auto ganz voll, die 2 nassen Männer noch drin. Hat sich herausgestellt, es waren 2 Pfarrer, katholische Pfarrer, die da irgendwie einen Kilometer entfernt, also gar nicht weit weg, in einer Herberge oder Gasthof oder Kloster, keine Ahnung, irgendwie untergebracht waren. Also habe ich sie da hingefahren und beim Aussteigen, also zumindest erinnere ich mich so, nimmt dieser eine Pfarrer seinen Geldbeutel raus und wedelt da mit 100 Euro rum und sagt so, damit geht ihr jetzt nachher dann ein Eis essen. Gell? Ich sage, nein, das müssen Sie nicht tun, müssen Sie uns nichts geben, wir haben das gern gemacht. Doch, Sie machen mir eine Freude, sagt der Pfarrer, wenn Sie das Geld nehmen. Und die Augen unserer Kinder so. Der Schnulli ganz schnell, 100 Euro für einen 5-, 6- oder 8-Jährigen, das ist ein Haufen Geld. Und jetzt müssen wir Eis essen gehen für 100 Euro. Das war dann spektakulär und dann, als das Wetter besser war, standen wir wirklich vor der Herausforderung, mit 5 Kleinkindern für 100 Euro Eis zu essen. Gell? Was für eine Freude, was für eine Geschichte, die uns als Familie begleitet bis heute. Da hat einer 100 Euro investiert, umgewandelt, gell? Und es gab sofort Freude. Er hat sich gefreut, dass wir das Geld genommen haben, zumindest hat er das gesagt. Wir haben uns gefreut, dass wir das Geld hatten. Alle Kinder haben sich gefreut und diese Geschichte, die geht immer weiter und am Ende, in der zukünftigen Welt, hat er das Geld gerade auch noch angelegt. Also darum geht es. Es geht hier nicht um so einen technischen Krampf, irgendwie, ich muss jetzt alles geben und mich zwingen, sondern es geht darum, Freude, Liebe und gute Werke zu vermehren. Deshalb bin ich auch nur ein bedingten Fan davon, wenn man Geld, wenn man jemand was schenkt, wenn man das so heimlich tut oder so halb bescheiden. Hey, warum kann man sich nicht anschauen, in die Augen schauen und sagen, du, ich schenke dir was oder ich gebe dir was oder so irgendwas, und dass die Freude noch mehr wächst, dass die Freude noch größer wird. Ich finde das ganz wunderbar. Das ist die Einladung, aber eben auch die Herausforderung, denn Geld haben ist das eine, das Geld wieder loszulassen, das ist eine ganz andere Nummer. Aber es kann gelingen und ich wünsche uns, dass dieser Impuls uns da voranbringt. Jesus geht dann in der Bergpredigt weiter, hat dann noch mehrere kleine Impulse, die will ich uns nicht vorenthalten. Wir können nicht durch alles gehen, aber ein bisschen was mute ich uns heute zu. Jesus sagt dann, wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das finde ich mega spannend. Was Jesus sagt ist, Herz folgt Schatz. Herz folgt Schatz. Herz in der Bibel, bei Jesus ist der Sitz der Gefühle, aber auch des Willens, die Personenmitte. Aber was er hier sagt, das sagen moderne Psychologen auch, unser Herz folgt uns, unsere Gefühle folgen uns hinterher. Das heißt, dahin, wo wir uns ausrichten, in die Richtung, in die wir uns stellen, wird unser Herz uns folgen. Dieser Vers erinnert mich an unseren Hund Missy. Ganz eigenwilliges Tierchen, schwarz, und die tut immer, was sie will. deshalb haben wir eine Leine. Und wenn ich Gassi gehe, das mache ich in der Regel am Sonntagmorgen, dann nehme ich den Hund an die Leine. Und die muss mit. Egal, wo ich hingehe, am Ende ist sie auch da, wo ich bin. Nun, sie schnüffelt überall wild durch die Gegend, aber am Ende muss sie mit und kommt dann auch mit und ist dann auch froh, wenn sie bei mir sein kann. So ist unser Herz. So ist unser Herz. Am Ende ist es da, wo wir sind. Aber wir leben in einer Kultur, wir leben in einer Zeit, wo man sagt, du musst deinem Herz folgen. Wenn man seinem Herz folgt, dann ist es wie wenn man dem Hund hinterhergeht. Der führt mich durchs Gestrüpp, in die Zeckenlandschaft, überall mitten hinein. Und ich meine auch, ich tue was Gutes, ich muss da irgendwie meinem Herz folgen und verirre mich total und komplett. Die Botschaft hier ist, richte dich aus, gib deinem Leben eine Richtung. Das gilt für Beziehungen, für Ehe, für die Liebe, aber eben auch fürs Geld, für den Wohlstand, für den Besitz, egal was. Richte dich aus und dein Herz wird folgen, weil es dir folgen muss, weil es gar nicht anders kann. Es wird vielleicht mal ab und zu rebellieren, es wird mal links und mal rechts und mal hin und her und vor und zurück, aber am Ende wird es dir folgen. Wir sind dem nicht ausgeliefert. Das heißt, du kannst dich entscheiden, auf wen richte ich mein Leben aus? Lebe ich für Gott? Lebe ich für den Reichtum? Lebe ich für den Wohlstand? Mein Herz wird mir folgen. Mein Herz wird mir folgen, weil es mir folgen muss. Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und dann geht Jesus weiter und da kommt, wie ich finde, so ein bisschen die mystische Stelle überhaupt in der ganzen Bergpredigt, die mich immer wieder herausfordert, die eine ganz andere eigene Denke voraussetzt, die ich auch nicht ganz verstehe, aber ich sage euch mal, wie ich das interpretiere. Jesus sagt, denn durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Also das Bild, das Jesus hier hat, ist, dass die Augen, die sind wie zwei Fenster ins Innere eines Menschen. Und wenn ich ins Licht schaue, dann fällt Licht in mich hinein und dann bin ich erfüllt vom Licht. Ich habe hier das Bild von einem schönen Kirchenfenster, gell? Wunderschön, wunderschön, da sieht man das. Gell? Licht, Gott selbst ist Licht im Johannesevangelium. Jesus bezeichnet sich als Licht und die Bibel wird auch als Licht bezeichnet. Also wenn ich mich aufs Licht ausrichte, wenn ich mich auf Gott ausrichte, auf Jesus seinen Sohn, auf das Wort Gottes, dann fällt Licht in mich hinein und dann werde ich klar und hell und dann wird es warm und freundlich in mir. Ich kann mich entscheiden, wohin ich blicke. Aber wenn ich, und das ist der zweite Teil von diesem Vers, wenn ich zur Finsternis blicke oder wenn die Augen aber durch Neid und Habgier getrübt sind, ist es dunkel in dir. Und wie tief ist diese Finsternis, wenn das Licht in deinem Inneren erloschen ist? Stell mir das vor wie so Kellerfenster, kennt ihr vielleicht? Super Arbeit, Kellerfenster putzen. Gell? Und wenn die werden immer dreckiger und dreckiger, da legt sich da so eine Schmiere und sowas drauf. Das ist das Bild hier, am Ende ist es stockdunkel im Keller. Und wenn unsere Augen getrübt sind durch Neid oder Habgier oder eben auch durch den Blick aufs Geld, auf den Besitz, auf unseren Wohlstand, da leuchtet nichts. Das Geld hat keine eigene Strahlkraft. Besitz hat keine Energie, die uns zum Leuchten bringt. Da ist nur dunkel. Dann wird es irgendwann komplett dunkel in uns. Mir hat mal ein wohlhabender Mann gesagt, ich fahre nicht mehr mit der ersten Klasse, mit der Deutschen Bahn. Ich fahre nur zweite Klasse. Da sind die Leute spannender. Vielleicht sind die Leute ein Ticken heller. Gell? Vielleicht gibt es ein Ticken mehr Licht. Ticken mehr Licht, weil noch nicht alles getrübt ist durch Neid und Gier und durch dieses komplette Besessensein vom Geld und vom Besitz und vom Reichtum. Und dann geht Jesus weiter und da spitzt sich jetzt seine Predigt wie zu und er sagt, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer den einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können, weil es nicht geht. Ich kann nicht zwei Herren gleichzeitig glücklich machen. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Geht nicht. Und Jesus benutzt hier den Begriff Mammon. Der kommt aus dem Aramäischen, heißt so viel wie Besitz. Gell? Und damit meint er aber, dass der Mammon, das Geld, sowas wie eine eigene Persönlichkeit hat, wie eine eigene Gottheit ist. Und wir sehen ja, was Jesus tut. Im gewissen Sinn adelt er das Geld, weil er zieht das Geld auf die gleiche Ebene wie Gott. Und er sagt, Geld oder Gott, ihr müsst euch entscheiden. Aber was ihr nicht machen könnt, ist beim Geld neutral zu bleiben. Das wird nicht funktionieren. Von allen Göttern dieser Welt, und vorher haben wir ja von den Göttern gesungen, meine ich, ist der Mammon der mächtigste, weil der Mammon für jede Persönlichkeit ein Versprechen hat. Für jede Persönlichkeit. Für ängstliche Menschen hat er das Versprechen von Sicherheit. Gell? Für einsame Menschen hat er das Versprechen von Gemeinschaft. Für Menschen, die auf der Suche nach Abenteuer sind, hat er das Versprechen von einem spannenden Leben. Für Menschen, die faul sind, hat er das Versprechen von einem entspannten Leben. Der Mammon hat für jeden Menschen ein Versprechen. Und deshalb ist es auch so schön, in einem Tagtraum darüber nachzudenken. Allerdings sind das ein Gott, das ist ein leeres Versprechen. Und der Preis für den Dienst ist die Freiheit. Die geht verloren. Wenn ich mich dem Mammon zuwende, vergeude ich alles. In meinem Leben wird es finster, es wird dunkel, sagt Jesus. Ich verschwende meine Energie, ich verschwende meine Kraft, ich verschwende mein ganzes Leben. Es häuft am Ende alles ab und nichts ist mehr übrig. Und da gab es mal einen jungen Mann, einen frommen jungen Mann, gell, der war in der Jugend hier, hat alles super gemacht, hat sich an alle Regeln Gottes gehalten, hat alles erfüllt. Und er fragt mal Jesus, okay, jetzt wäre ich gerne vollkommen. Thomas hat letzten Sonntag über vollkommen gepredigt. Jetzt wäre ich gern so ein Mensch, wie Gott ihn ursprünglich gedacht hat. Und dann sagt Jesus ihm Folgendes: Wenn du vollkommen sein willst, dann geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Dann wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Die Stelle, die fordert mich immer raus, weil ich mag sie eigentlich nicht. Ich denke, es ist ja schön, wenn der junge Mann so Sachen gefragt wird, gell? Aber der war ja natürlich auf einem anderen Level. Aber ich denke immer, hoffentlich werde ich nie gefragt oder gebeten von Jesus, alles herzugeben. Ich bin doch irgendwie, habe ich eine Affinität zu diesem Mammon entwickelt. Und es hat auch was Schönes. Ich schaue täglich auf meinen Kontostand und verliere mich ja manchmal in so Tagträumen. Ich spiele jetzt nicht Lotto oder irgendwas, aber irgendwie merke ich, ich bin da nicht frei. Ich kann dem auch nicht neutral gegenüberstehen. Und jetzt ist da dieser junge Mann, der alles kann, der alles richtig macht, aber eines nicht. Er kann seinen Besitz nicht loslassen. Und am Ende muss man sagen, er hat alles verloren. Sein Besitz besitzt ihn. Er ist besessen von seinem Besitz. Und er besitzt seinen Besitz nicht mehr selbst. Und was nützt mir mein ganzer Reichtum? Was nützt mir mein schönes Haus? Was nützt mir meine Immobilien, wenn ich nicht mehr Herr über mein Reichtum oder über meine Immobilien oder über mein Auto bin, sondern wenn mein Reichtum über mich herrscht, wenn meine Immobilien über mich herrschen, wenn mein Auto über mich herrscht, wenn all diese Dinge mein Leben bestimmt, dann bin ich überhaupt nicht mehr frei, dann bin ich zum Sklave des Mammons geworden. Es fordert mich heraus, mir leuchtet es komplett ein. Dazu kommt, dass tatsächlich jeder von uns einmal genau in diese Situation kommen wird, nämlich dann, wenn es ans Sterben geht. Dann muss ich alles hergeben, alles loslassen. Solange ich noch lebe, habe ich die Chance, das noch umzuwandeln. Habe ich die Chance, da noch was draus zu machen. Habe ich die Chance, das noch in die zukünftige Welt zu investieren. Aber wenn es dann ans Sterben geht, muss ich es einfach loslassen. Einfach hergeben und loslassen. Ich bete, dass Gott mir die Kraft gibt, wenn er mir die Frage stellt, dann auch entsprechend für ihn zu leben. Am Ende läuft es für mich hier auf eine Entscheidung raus, dieser ganze Abschnitt von Jesus. Und es ist auch die Entscheidung, die Frage, vor der wir stehen. Liebe Livi-Familie, du kannst, auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld oder den Mammon leben. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Gleichzeitig für Gott und für den Mammon leben. Da muss wie eine Entscheidung her. Wir leben in einer Welt, die hat sich entschieden. Wir leben in einer Welt, die hat sich für den Mammon entschieden. Paulus schreibt in Timotheus, denn Geldgier ist die Wurzel alles Bösen oder eine Wurzel alles Bösen. Gell? Unsere Welt hat sich entschieden und ich meine, vieles von der Gewalt und von der Härte und von dem Elend in dieser Welt hat seine Wurzel darin, dass immer jemand damit Geld verdient, mit Waffen Geld verdient, mit Krieg Geld verdient, mit was auch immer Geld verdient, wenn man Leute schlecht bezahlt oder ausbeutet oder die Umwelt zerstört. Es hat immer mit Geld verdienen zu tun. Deshalb ist die Geldliebe die Wurzel allen Übels. Da können wir, und das passiert so in unserer Welt, da ändern wir auch nichts dran. Aber wir können einen Unterschied machen, indem wir eine Entscheidung treffen und sagen, ich lebe nicht für mich, für mein Geld, für meinen Wohlstand, sondern ich lebe für Gott. Und da fordere ich mich raus und uns raus, heute auch wieder eine Entscheidung zu treffen und auch einen Schritt zu gehen, der über die Schmerzgrenze hinausgeht, gell? Ein Zeichen zu setzen und zu sagen, ja, es beginnt damit, dass ich mich bekenne zu Gott und sage, ja, ich lebe für dich, denn das ist der Weg in die Freiheit, das ist der Weg in die wahre Freiheit. Ich kann nicht frei sein, wenn ich mich aufs Geld ausrichte, sondern ich muss mich auf Gott ausrichten. Das ist die Einladung. Gell? Dann kommt Licht in mich hinein, dann gewinnt mein Leben Qualität und ich investiere auch in die Zukunft. Und da fordere ich uns auf oder challenge ich uns, wie es so schön heißt, heute ein Zeichen zu setzen, das auch wehtut und wehtun darf. Das kann sein, zum Beispiel einer dieser YouTube-Geldverdienen-Kanäle zu deabonnieren, die gibt es ja, gell, wo man dann merkt, wie man dann reich wird, ein Buch wegzuschmeißen, das sich nur darum dreht, wie werde ich reich. Dafür könnt ihr den Livi-Kanal abonnieren, wir sind kurz vor 1000 Abonnenten. Es wird Zeit, dass wir diese Marke knacken. Es kann sein, tatsächlich eine Spende zu machen an die Kirche, eine, die wehtut, im besten Sinn, damit Freude hier wachsen kann, aber dass ich sage, Gott, du bist mir wichtiger, du bist entscheidend für mich, auf dich richte ich mich aus, für dich möchte ich leben. Es kann aber auch heißen, dass ich einfach mal mit einem Freund oder mit einem Vertrauten oder einer Vertrauten oder jemand aus meinem Hauskreis sagt, du sitz mal hin, schau dir mal meine Finanzen an, was denkst du denn? Ist das ein guter Umgang mit Geld? Ehrt es Gott so, wie ich mit Geld umgehe und so viel, wie ich habe oder nicht habe? Das kann ja auf der Seite von Verschwendung genau dasselbe sein. Es kann sein, dass du sagst, ich lasse es jetzt mit den Sportwetten. Deutschland ist ja auch nicht Europameister geworden, macht ja sowieso keinen Sinn. Ich lasse es mit den Sportwetten. Ich weiß aber, wenn ich nichts ändere, würde ich in den nächsten 3 Monaten 300-400 Euro da investieren. Und ich nehme jetzt das Geld, das ich in Sportwetten investieren würde und beschenke einfach ein paar Leute mit Dönergutscheinen oder sonst irgendwas. Ich setze ein Zeichen für mich, für mein Umfeld und für die unsichtbare Welt, für die Welt der Götter, der Engel und Dämonen, dass ich zu Gott gehöre und ganz für Gott lebe. Dazu lade ich uns ein und fordere ich uns auf, liebe Familie, wir können nicht zwei Herren dienen, auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben.